Der Rover Perseverance ist bereits der vierte Mars-Rover in der Mars-Forschung. Wie kann man sich denn so einen Rover eigentlich vorstellen und mit welcher Energiequelle wird Perseverance denn eigentlich betrieben?
Ja, das ist eine interessante und wichtige Frage, weil bei der Erforschung des Sonnensystems ist die Energieversorgung eine der zentralen Fragen. Mars ist dann noch relativ dankbar, weil man dort gerade noch mit Solarpanelen einigermaßen Energie erzeugen kann. Das sieht man tatsächlich auch an Ingenuity, dem Helikopter. Der hat nämlich Solarzellen. Perseverance hat keine Solarzellen. Der hat eine sogenannte Radioisotopenbatterie. Das heißt, ein Eimer, da steckt Plutonium drin. Das ist aber kein Reaktor, wie man sich das jetzt hier in einem Atomkraftwerk vorstellt, sondern die natürliche Zerfallswärme wird dort für die Stromerzeugung benutzt. Das eine ist, man kriegt ein interessantes Gratis-Geschenk, wenn man eine solche Radioisotopenbatterie benutzt, nämlich die Wärme. Ein Problem auf der Marsoberfläche ist nämlich auch durch die dünne Atmosphäre und die relativ große Entfernung des Mars zur Sonne, ist es dort sehr kalt. Also 20 Grad ist die absolute Höchsttemperatur, die jemals gemessen wurde, so ungefähr. Und dann kann es, ab da geht es nur noch abwärts. Und das mag auch Elektronik nicht immer. Deswegen nimmt man die Wärme auch gerne, um den Rover einfach warm zu halten und einsatzfähig zu halten. Auf der anderen Seite stimmt das natürlich. Die Solarpaneele sind durch den Staub, ich sage jetzt nicht unzuverlässig, aber als Energiequelle haben die nicht so viel Leistung. So, da haben wir natürlich den beständigen Output einer solchen Radioisotopenbatterie, der halt von nichts abhängt, außer der Zerfallsstufe sozusagen des Plutoniums. Da kriegen wir immer elektrische Energie raus. Die Solarpaneele können eben zustauben. Es gab da einen interessanten Vorfall mit einem der Vorgänger, den Mars Exploration Rovern, dass tatsächlich die in einem Punkt der Mission einmal so zugestaubt waren, dass sie gar nicht weiterfahren konnten. Und dann gibt es aber ein Phänomen auf der Marsoberfläche, die sogenannten Dust Devils. Es sind so mini kleine Wirbelstürme, die dann die Solarpaneele wieder freigeblasen haben. Und schwuppdiwupp gab es sozusagen einen Zaubertrick vom Mars und die Rover konnten weiterfahren, weil die Solarpaneele dann wieder sauber waren durch die Dust Devils.
Was ist denn der eigentliche Zweck der Mission? Wie lange wird sie dauern und werden wir durch die Mission auch was über die Entstehungsgeschichte der Erde erfahren?
Der zentrale Zweck von Mars 2020 bzw. Perseverance, so ist ja der Schönsprechname der Mars 2020-Mission, ist zum einen die Mission von Curiosity fortzusetzen. Das war der 2012 gelandete Rover. Das heißt, auch hier Messungen durchzuführen und die Oberfläche des Mars weiter zu erforschen. Im Gegensatz zu Curiosity, wo grundsätzlich erstmal Geologie im Vordergrund stand, soll Ingenuity aber tatsächlich die Spuren von Leben verfolgen. So, das ist relativ schwierig, weil man sich da nur auf chemische Spuren verlassen kann. Aber um das zu schaffen, ist eben auch das Instrumentenset von Ingenuity etwas anders ausgelegt. Andere Instrumente sind an Bord und vor allen Dingen auch zum ersten Mal die Möglichkeit, Bodenproben zu nehmen und zu verkapseln. Das ist nämlich eine zentrale Aufgabe von Ingenuity, auf seinem Weg Bodenproben zu sammeln, die in Bodenprobenkapseln zu verkapseln. Und jetzt kommt das Interessante an dem Ganzen, die dann fallen zu lassen. Und was dann kommt, ist ein interessanter Trick, der in der Raumfahrt angewendet werden muss, um die Aufgaben auf die verschiedenen Missionen aufzuteilen, weil eine Mission kann sozusagen nicht alles machen. Diese verkapselten Proben, die bleiben wirklich auf der Oberfläche liegen. So, was passiert mit denen? Es wird in Zukunft eine Mission geben, an der voraussichtlich auch die Europäische Raumfahrtagentur beteiligt wird, nämlich die sogenannte Mars Sample Return Mission. Hier geht es darum, diese Bodenprobencontainer aufzusammeln, zu einer kleinen Rakete, muss man tatsächlich sagen, zu bringen und im Orbit mit einem Rückkehrraumschiff die zu übergeben. Und irgendwann dann in den nächsten paar Jahren werden wir die Möglichkeit haben, Marsproben tatsächlich in signifikanter Menge hier auf der Erde in Labors untersuchen zu können.
Du hast es eben schon angesprochen, der Rover Perseverance hat eine Besonderheit im Gepäck gehabt, und zwar den Mars-Hubschrauber Ingenuity. Gestern absolvierte der NASA-Heli erfolgreich den dritten Flug auf dem Mars. Aufgrund der weniger dichten Atmosphäre sind Flüge auf dem Mars aber schwieriger. Was kannst du uns denn zum Flug und den Flugbedingungen erzählen?
Ja, die Flugbedingungen auf dem Mars sind, man muss fast sagen, katastrophal. Wir kennen das ja auf der Erde, also Perseverance bzw. Ingenuity, der kleine Hubschrauber, der ist ja aufgebaut, wie man einen, ich würde jetzt mal sagen, Modellhubschrauber bauen würde, der eben mit zwei Rotoren Auftrieb erzeugt. Und würde man Ingenuity hier auf der Erde hinstellen, dann könnte man den in Anführungszeichen normal fliegen wie eine Drohne. Das ist sozusagen, hier auf der Erde wäre es nichts Besonderes. Wir sind aber auf dem Mars tatsächlich mit weniger als 1% Atmosphärendichte, und die Atmosphäre besteht fast nur aus CO2, konfrontiert. Das heißt, in der dünnen Atmosphäre können wir mit den gleich großen Rotoren eben weniger Auftrieb erzeugen. Dabei hilft uns ein kleines bisschen, dass auf der Marsoberfläche wir eine geringere Schwerkraft haben als auf der Erde. Ungefähr über den Daumen gepeilt ein Drittel von dem, was wir hier an der Erdoberfläche an Gravitation haben. Das heißt, das Gewicht des Hubschraubers ist dort leichter. Das heißt, es muss nicht so viel getragen werden, aber die Umdrehungszahl der Rotoren muss halt stark nach oben gedreht werden. Der läuft jetzt so auf, ich habe es gelesen, 2400 Umdrehungen pro Minute. Wenn man sich überlegt, im Auto, wenn man den Motor auf 2000 Umdrehungen dreht oder 2500, dann fährt man je nach Gang schon einigermaßen schnell, und der Motor dreht auch schon ein bisschen hoch. Andere Sachen, die so schnell drehen, sind so ein Lüfter in einem PC-Gehäuse oder, ja gut, die alten mechanischen Festplatten drehen ungefähr doppelt so schnell. Also es ist schon relativ schnell. Das heißt, und das müssen wir alles überwinden, um genug Auftrieb zu erzeugen, um dort fliegen zu können. Das ist auch ein gutes Stichwort, denn mit dem ersten Flug am 19. April hat Ingenuity tatsächlich den ersten schwerer als Luftflug auf einem anderen Planeten absolviert. Und schwerer als Luft, das beherrschen wir ja seit knapp über 100 Jahren so ungefähr. Das ist sozusagen das Pendant zu den Ballonflügen, die Heißluftballons oder gasgefüllte Ballons, die fliegen können. Das sind leichter als Luft. Solche Drehflügler oder auch Flugzeuge mit starren Flügeln, die den Auftrieb über die Geschwindigkeit mit der Luft erzeugen, sind schwerer als Luftfahrzeuge, und das war das erste Mal. Das heißt, hier schließt sich die Kette von den Gebrüdern Wright und Otto Lilienthal bis zum Mars zum allerersten Mal. Dieser Ingenuity-Helikopter, der ist ja komplett aus sogenannten Commercial-of-the-Shelf-Bauteilen aufgebaut. Das heißt, Dinge, die man auch hier auf der Erde in so eine Drohne einbauen würde, und eben keine extra für die Raumfahrt gebauten Bauteile, die jetzt besonders strahlungsfest wären oder besonders kälteresistent. Also, und das macht den auch überhaupt erst möglich. Der wiegt ja nicht so viel, und der kann dieses Gewicht nur einhalten, dadurch, dass der eben die ganzen Bauteile nicht in supidupi Raumfahrt qualifiziert benutzt, sondern als Experiment hat Ingenuity genießt den Luxus, kaputt gehen zu dürfen. Und deswegen haben die gesagt, okay, dann gehen wir mal aufs Ganze und bauen uns ein Fluggerät, was halt irgendwie nur knapp unter 2 Kilo wiegt und dafür möglicherweise fliegen kann, anstatt das jetzt in Anführungszeichen deutscher Maschinenbaumäßig so zu bauen, dass es nie kaputt geht.
Und wie funktioniert denn eigentlich die Steuerung auf dem Mars von Ingenuity? Bedient sich der Rover autonom mittels künstlicher Intelligenz selbst, oder funktioniert die Steuerung mittels Funk von der Erde?
Ja, bei der Funksteuerung von der Erde, das ist problematisch. Das ist eigentlich eine der Kernherausforderungen, denen wir begegnen. Wir haben so viel zeitliche Verzögerungen durch die Lichtgeschwindigkeit mit Funksignalen, dass schon für die Rover es eigentlich nicht besonders praktikabel ist, immer Kommandos zu geben, wie hier fahren Meter vorwärts und dann sagt Bescheid, wie es aussieht. Das dauert im Roundtrip 20 Minuten und mehr. Das heißt, eine Steuerung, wo wir möglicherweise mit dem Hubschrauber schnell reagieren müssten, wäre von der Erde aus zumindest nicht möglich. Ich sag jetzt mal, da kann man sich auch wieder vorstellen, was kann denn so eine Drohne hier auf der Erde? Die können schon einigermaßen viel, zum Beispiel diese Fähigkeit, einfach sich stabil in der Luft zu halten, ist abhängig von einigen Sensoren, ist jetzt aber tatsächlich ohne Eingriff des Piloten möglich. Der Pilot könnte einfach sagen, schweb 5 Meter hoch und dann lande wieder. Und das war auch tatsächlich der erste Flug. Und das kann tatsächlich mit den Sensoren und dem relativ genügsamen Onboard-Computer des Hubschraubers problemlos absolviert werden. Also künstliche Intelligenz ist da noch gar nicht zwingend notwendig, sondern einfach eine gute sogenannte Sensorfusion. Das heißt, die Interpretation verschiedener Sensorinformationen, um dann einen Flugzustand zu erkennen und die richtigen Steuerbefehle zu geben.
Du beschäftigst dich ja privat und beruflich vor allem auch mit der Raumfahrt. Was sind denn so die nächsten Meilensteine in der Marsforschung und wann glaubst du denn, werden die ersten Menschen auf dem Mars anreisen?
Ja, die nächsten Meilensteine in der Marsforschung sind auf jeden Fall die Rückführung der Proben. Wir hatten ja vorhin kurz erwähnt, dass Perseverance Probenbehälter befüllt und abwirft. Das heißt, die Rückführung dieser Proben wird uns nochmal einiges an Aufschlüssen über den Mars, die Marsgeschichte und mögliche Spuren des Lebens verraten und damit auch einen Kern der, man kann es Planetenforschung im Sonnensystem nennen, ebenfalls erfüllt, nämlich Rückschlüsse zu ziehen auf die Entwicklung unseres eigenen Planeten und wieder die Erkenntnisse weiter zu nutzen in der Wissenschaft. Also der nächste Schritt ist relativ nah. Dann sehen wir in den letzten Jahren und uns wird sozusagen auch angekündigt über die nächsten Jahre, dass sich immer mehr Interessenten mit der Erforschung des Mars beschäftigen. Also vor einigen Jahren hat Indien eine Sonde zum Mars gestartet und eben auch verschiedene andere Nationen sind interessiert, sich an der Erforschung zu beteiligen. Und dann steht natürlich im Raum das große leuchtende Versprechen von Elon Musk und SpaceX, mit dem Starship oder Spaceship heißt es, glaube ich, große Anzahl von Menschen zum Mars fliegen zu können. Und die Tests finden ja tatsächlich statt, also wird es verfolgt. Das Gerät Spaceship an sich wird ja rigoros getestet. Wir kennen das von SpaceX, da wird auch viel kaputt getestet, da explodiert viel. Aber es ist gut, wenn sowas passiert, bevor die Menschen da drin sitzen. Zeithorizonte sind da schwierig abzuschätzen. Aber ich sage jetzt mal, die Ankündigung gerade der USA mit dem Artemis-Programm, sich wieder der Erkundung der Mondoberfläche zuzuwenden, kann man hier als ebenfalls Meilenstein interpretieren. Das heißt, die Landung eines Astronauten oder mehrere Astronauten beziehungsweise dann einer größeren Anzahl von Menschen, die dann auf der Mondoberfläche forschen und arbeiten und vielleicht auch die Ressourcenverwendung vor Ort testen, weil das wird eine der großen Schwierigkeiten sein bei der Erkundung und Besiedlung des Mars, die vor Ort verfügbaren Ressourcen richtig und gut nutzen zu können. Das wird alles auf dem Mond in den nächsten Jahren ausprobiert und diese verschiedenen Anstrengungen auf den verschiedenen Wegen, kann man sagen, die parallel stattfinden, zementiert ein Fundament, auf dem dann mehr und mehr erstens über den Mars herausgefunden wird und zweitens mehr und mehr menschliche Präsenz auf dem Mars stattfinden wird.